Der 15. März 1939. Die Nationalsozialisten marschieren in Prag ein. Hitler errichtet das Protektorat Böhmen und Mähren. Zwar besteht weiter ein tschechischer Verwaltungsapparat, doch die Macht liegt ab jetzt beim deutschen Amt des Reichsprotektors. Soweit die historischen Ereignisse, die hinlänglich bekannt sind. Kaum beleuchtet wurden im Schatten der politischen Ereignisse bisher die nationalsozialistische Literaturpolitik und ihre Auswirkungen auf deutsche und tschechische Autoren im Protektorat. Erst in den letzten Jahren haben sich einige Historiker und Literaturwissenschaftler aus Deutschland und Tschechien auf dieses Forschungsfeld begeben. Corinna Anton hat sich bei ihnen informiert.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte. Karel Čapek hat es nicht mehr miterlebt. Aber er hat wohl etwas geahnt, als er im Juni 1938 sagte:
Falls es noch um einen Einfluss der Literatur auf das Leben geht, so kann man den Schriftstellern nicht viel abverlangen. Zumal in Zeiten, in denen in der Politik allenthalben das Faustrecht gilt.
Čapek sagte diese Worte in einem Interview für die Krakauer Zeitung Nový Cienik, als im Juni 1938 Literaten aus aller Welt zum internationalen PEN-Kongress in Prag zusammengekommen waren. Dass sich das Faustrecht in der Politik durchsetzte, zeigte sich bereits 3 Monate später. Da wurde das Münchner Abkommen geschlossen und wieder ein halbes Jahr später das Protektorat Böhmen und Mähren errichtet. Karel Čapek selbst starb im Dezember 1938. Er erlebte das Protektorat nicht mehr. Für den Einfluss der Literatur auf das Leben, wie es Čapek formuliert hatte, waren unter den Nationalsozialisten nicht mehr die Literaten selbst zuständig, sondern die Kulturabteilung im Amt des Reichsprotektors. Denn dort wurde entschieden, welche Autoren was veröffentlichen durften. Offiziell allerdings sollte ein anderer Eindruck entstehen, wie der Historiker Volker Mohn erklärt.
Es wurde offiziell eine Kulturautonomie gewährt, also im März 1939. Auf den ersten Blick konnte es auch im Literaturbereich so aussehen, als ob die tschechischen Stellen, die bisher zuständig waren für diesen Bereich, als ob die noch weiter ihre Arbeit getan haben, als ob es keine deutschen Eingriffe in die tschechische Literatur gibt. Wenn man aber genauer hinsieht, sieht man sehr schnell, dass von einer wirklichen Kulturautonomie keinesfalls gesprochen werden kann und dass auf verschiedenen Wegen deutsche Stellen massiv in das Literaturleben auf tschechischer Seite eingegriffen haben.
Von einer Literaturpolitik mit Zuckerbrot und Peitsche spricht der Historiker Mohn, der gerade an seiner Dissertation über Literaturpolitik im Protektorat arbeitet. Einerseits herrschte eine strenge Zensur, viele Bücher wurden verboten. Im März 1939 standen schon weit über 700 Werke auf einer Liste unerwünschter Bücher. Und die Zahl wuchs ständig. Andererseits aber wurden auch Anreize geschaffen, um Autoren zu belohnen, die sich in den Dienst der Propaganda stellten. Und zwar deutsche wie tschechische. Sie wurden zu sogenannten Dichterfahrten eingeladen, erhielten Literaturpreise und wurden bei Bücherausstellungen präsentiert. Wie aber gingen die Schriftsteller mit der Situation um? Dazu der Literaturwissenschaftler und Herausgeber eines Sammelbands über deutschsprachige Literatur im Protektorat, Peter Becher.
Es gab zum Beispiel Autoren, die 150-prozentige Nazis waren und in ihren Büchern nichts anderes geschrieben haben. Es gab andere, die eher so etwas wie Unterhaltungsliteratur geschrieben haben, aber sich trotzdem zum Nazismus bekannt hatten. Und dann gab es auch Autoren, die verstummt sind, die einfach nur für die Schreibtischschublade geschrieben haben und erst nach 1945 publiziert haben.
Wie sich einzelne Autoren entwickelten, erläutert Becher am Beispiel von Hans Watzlik. Der deutschsprachige Schriftsteller wurde 1879 in Südböhmen geboren und war schon in der ersten tschechoslowakischen Republik erfolgreich.
Watzlik ist einer der Autoren, die noch in der ersten Republik sogar einen Staatspreis bekommen haben und der dann aber im Zuge der späten 30er Jahre sich immer stärker zum Nationalsozialismus hin orientiert hat, der auch Parteimitglied geworden ist und in der Zeit einer der Autoren war, die am meisten publiziert haben und am häufigsten ausgezeichnet worden sind. Also er ist eigentlich ganz stark in dieses Fahrwasser hineingeraten und hat davon ganz stark profitiert.
Volker Mond zeigt am Beispiel des tschechischsprachigen Autors František Kožík, dass sich aus heutiger Sicht nur schwer beurteilen lässt, was einen Literat zu einem Kollaborateur werden ließ.
Kožík war ein junger und auch sehr, sehr produktiver und von seinen Verkaufszahlen auch sehr erfolgreicher Autor. Und gerade seine Bekanntheit bewirkte es natürlich, dass er ins Visier der Besatzungsmacht geriet, die ihn immer wieder in verschiedenen Situationen unter Druck setzte oder nötigte, sich anzupassen oder bestimmte Dinge zu tun, die man von ihm erwartet hatte.
Heute gelte Kožík einerseits als ein Autor betont nationaler tschechischer Bücher, der versucht habe, darin auch national-tschechische Werte zu vermitteln, so Mohn. Andererseits werde Kožík häufig als ein Literat gesehen, der an einer besonders problematischen, von den Nationalsozialisten organisierten Fahrt teilgenommen hat. Künstler aus ganz Europa wurden 1943 nach Katyn gebracht. Die deutsche Wehrmacht hatte dort Massengräber entdeckt, in denen von russischen Soldaten ermordete Polen lagen. Die Nationalsozialisten missbrauchten den Fall zur Propaganda. Die Künstler sollten sich die Gräber ansehen und anschließend in ihren Heimatländern im Sinne der NS-Propaganda darüber berichten.
Kožík ist dort mitgefahren, das ist richtig. Es wurde eben auch sein ganzes Leben lang immer wieder vorgehalten. Ich denke aber, dass auch das problematisch ist, also ihn allein wegen Katyn zu bewerten und vielleicht negativ anzustempeln, weil das gerade ein Punkt war, an dem er nicht wirklich einfach ablehnen konnte. Also der Druck war schon sehr groß.
Wer aber setzte die Künstler so unter Druck? Im Protektorat steht vor allem Einnahme für die nationalsozialistische Literaturpolitik. August Ritter von Hoop. Er war ein Prager Deutscher, der noch in den 1930er Jahren für die Prager Presse gearbeitet hatte. Eine Zeitung, die dem tschechischen Staat gegenüber loyal gewesen war.
Ab 1939, also hat er gezielt versucht, in den deutschen Behörden Ämter zu bekommen, eingesetzt zu werden, hat er tatsächlich erstmal einen Posten in der deutschen Kulturabteilung bekommen, als Presselektor. Offenbar fand man ihn dort so fähig für die Zwecke, die man dort verfolgte, dass man ihn dann als deutschen Funktionär in die tschechische Abteilung eingesetzt hat. Das war zunächst eine Unterabteilung des tschechischen Ministerratspräsidiums. Die wiederum hat Hoop sehr schnell zu einer der zentralen Kontrollinstanzen ausgebaut.
Mit der Verwaltungsreform von 1942 wurde Hoop zum Leiter der Sektion Schrifttum im Ministerium für Volksaufklärung. Er war nicht nur für Zensur und Verbote zuständig, sondern entschied auch, welcher Verlag zugelassen wurde und wie viel Papier für den Druck welcher Bücher erhielt. Der Papiervergabe waren auch die Zeitungen unterworfen. Doch nicht nur deshalb werden sie häufig mit eingeschlossen, wenn von Literatur im Protektorat die Rede ist. Oftmals arbeiteten die Schriftsteller gleichzeitig auch als Redakteure und umgekehrt. Medienhistorikerin Barbara Köplowa hat sich mit den Zeitungen wie der Bohemia und dem Prager Tagblatt befasst, den Flaggschiffen der deutschen Presse in der Ersten Republik.
Wichtig und berühmt waren sie durch die Redakteure, die gleichzeitig zu den deutschen Schriftstellern aus Prag gehörten.
Dazu zählen zum Beispiel Johannes Urchsidil und Max Brod, Egon Erwin Kisch und Friedrich Thorberg. Viele deutschsprachige Redakteure waren bereits ausgewandert, als mit dem Prager Tagblatt am 4. April 1939 die letzte große deutsche Zeitung in Prag eingestellt wurde. Schon am folgenden Tag wurde in denselben Redaktionsräumen und in derselben Druckerei der Neue Tag hergestellt, der das offizielle Organ des Protektorats wurde.
Und der Neue Tag war die wichtigste Zeitung der Zeit von 39 bis 45. Der war maßgebend auch für die tschechischen Zeitungen. Erstmal mussten viele Sachen erscheinen im Neuen Tag und erst nachher durften die tschechischen Zeitungen also die wichtigen Sachen veröffentlichen.
Die Redakteure, die für den Neuen Tag arbeiteten, mussten sich damit abfinden, im Dienste der NS-Propaganda zu schreiben. Manche entwickelten allerdings ihre Strategien, um auch über das tschechische Kulturleben zu berichten, wie zum Beispiel der Musikkritiker Hans-Heinz Stuckenschmidt. Er kannte die tschechische Szene sehr gut und hat, zumindest in den Anfangsausgaben, auch über tschechische Künstler wie Bedřich Smetana geschrieben.
Da hat er immer das Deutsche reingemischt. Und dass seine Tagesbücher auf Deutsch geschrieben wurden von Smetana. Und da hat er immer die deutsche Note bei den Künstlern herausgebracht.
Doch lange kam er mit dieser Strategie nicht durch. Die Zensur war streng. und der Einfluss der Literatur auf das Leben, an den Karel Čapek schon 1938 nicht mehr recht glaubte, hatten die Journalisten hier vielleicht noch bessere Chancen als die Literaten?
Dieser Glaube, man könnte noch was beeinflussen, der war stark am Anfang, aber die konnten überhaupt nichts beeinflussen. Das war nur eine Illusion.
Egal, ob man den Literaturwissenschaftler Becher, den Historiker Mohn oder die Medienwissenschaftlerin Köplowa fragt, sie sind sich einig, dass es über die Jahre 1938 bis 1945 in ihren Disziplinen noch viel zu erforschen gibt. Und dass es in den meisten Fällen unzulässig ist, einzelne Autoren und Journalisten in eine bestimmte Schublade zu stecken.